Ich möchte zu Beginn, bevor wir anfangen, möchte ich einfach noch beten mit uns. Stehen wir dazu auf. Herr, ich möchte von Herzen danken für diesen heutigen Morgen. Ich möchte danken, dass wir in dein Wort schauen dürfen, dass wir schauen dürfen, wie ja, du dir einfach ein Leben vorstellst, so wie dir es gefällt. Und ich möchte einfach bitten, dass du uns ja, Ohren schenkst zum Hören, dass du mir die richtigen Worte in den Mund legst, damit wir einfach was mitnehmen dürfen, damit wir einfach sehen dürfen, was dein Wille ist und was du möchtest. Amen. Also ich weiß ja nicht, ob irgendjemand hier ist, den Fußball interessiert. Ich muss ehrlich sagen, mich interessiert es nicht so sehr, außer wenn die Nationalmannschaft spielt, dann schon. Aber es soll tatsächlich Menschen geben, die brennen für Fußball. Und Fußball, das müsst ihr wissen, da geht es nicht immer friedlich zu. Es gibt Fußballmannschaften, die sind sich verfeindet und die hassen einander. Wir können zum Beispiel als Beispiel nehmen, zwei in München stationierte Fußballclubs, den FC Bayern und 1860 München. Sie wohnen beide in derselben Stadt, spielen beide in derselben Arena, aber sie hassen sich. Sie hassen einander. Und das spiegelt sich auf die Fans wider. Ein wirklicher Fan des FC Bayern, der wird niemals einen blau-weißen Schal tragen, weil das sind die Farben von 1860. Und ein 1860-Fan, der wird nie im Leben einen rot-weißen oder rot-blauen Schal tragen, weil das sind die Farben vom FC Bayern. Wenn es darum geht, welcher Fußballclub der beste ist, dann werden beide Teams Farbe bekennen. Sie werden für die Ehre ihres Teams kämpfen. Und wenn man einen Fußballfan, zum Beispiel vom FC Bayern, persönlich kennt, also einen wirklich erbitterten Fanatiker, sage ich jetzt mal, dann weiß man genau, wohin er gehört. In Matthäus 12, Vers 34 steht, denn wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Wenn das Herz voll ist von Fußball, dann wird er über nichts anderes mehr reden. Wenn du mit ihm redest, er wird über Fußball reden. Er wird darüber reden, ja, mein Team hat heute gewonnen. Und er wird traurig sein, wenn sein Team verliert. An seinem Auto hängt ein Bayern-Fähnchen, über seinem Bett eine riesige Bayern-Flagge. Und vielleicht wird sein Auto auch rot sein bei den ganz Schlimmen. Und auf alle Fälle wird er auch über die rivalisierenden Clubs herziehen. Wenn 1860 gewinnt, dann wird er sagen, ach ja, war nur Glück, wird sich über sie lustig machen, dass sie schlecht gespielt haben. Wenn sie verlieren, wird er ihre Fans auslachen. Auf jeden Fall, wenn einer wirklich Fan ist von einem Fußballclub, dann spiegelt sich das wieder. Wenn man ihn kennenlernt, dann sieht man, der brennt für diesen Fußballclub. Und um so einen Kampf geht es auch heute Morgen. Jetzt nicht um Fußball, natürlich nicht. Klar, es steht, glaube ich, nichts in der Bibel von Fußball. Aber um etwas anderes. Und wir sind in unserer Predigtreihe, sind wir im Galaterbrief, ziemlich weit am Ende mittlerweile. Und schlagen wir kurz Galater 5 auf. Also kurz für die Predigt jetzt, Galater 5. Und zwar die Verse 16 bis 26. Galater 5, die Verse 16 bis 26. Da heißt es, ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet seid, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach leerem Ruhm streben, einander nicht herausfordern, noch einander beneiden. In den ersten drei Versen von unserem Text lesen wir von zwei Dingen. Wir lesen von zwei Seiten, von zwei Lagern. Wir lesen vom Wandeln im Fleisch und vom Wandeln im Geist. Und Paulus, der sagt uns hier, dass wir uns für eine Seite entscheiden müssen, für welche Seite wir einstehen, für welche Seite wir kämpfen sozusagen. Es steht nämlich in Vers 17, denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch und diese widerstreben einander. Die beiden passen nicht zusammen. Jeder Mensch, irgendwann in seinem Leben muss er sich entscheiden. Tue ich das, was mein Fleisch will, oder tue ich das, was Gott möchte? Lebe ich im Geist? Und gleich von Anfang an stellt Paulus auch klar, auf welcher Seite er ist, weil er sagt uns nämlich, was wir machen sollen. Er sagt uns, wandelt im Geist. Und er zeigt uns zwei Dinge in den ersten drei Versen, die wir, ich sage jetzt mal, bekommen, wenn wir im Geist wandeln. Schauen wir im Vers 16, da sagt er, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Und es ist wichtig, dass wir hier genau darauf achten, was er sagt. Er sagt nicht, wenn wir im Geist wandeln, dann können wir ja versuchen, dass wir die Werke des Fleisches nicht vollbringen. Sondern er sagt, wenn wir im Geist wandeln, dann werden wir die Werke des Fleisches nicht vollbringen. Jemand, der Christus seine Sünden bekennt und Buße tut, der bekommt seinen Geist. Und der wird nicht mehr in den Werken des Fleisches leben. Aber wenn wir uns die Werke des Fleisches bald näher anschauen, dann werden wir ganz genau feststellen, dass wir sie trotzdem noch tun manchmal. Die Werke des Fleisches, die sind immer noch da, die sind immer noch präsent, weil wir eben noch auf dieser Welt sind, weil wir eben Sünder sind, weil ja eben das Fleisch noch da ist. Aber trotzdem tun wir sie nicht gerne. Wenn wir diese Dinge tun, dann sagen wir, eigentlich wollte ich das jetzt nicht tun. Und dann fühlt man sich schlecht und dann tut man Buße und sagt, ja, es tut mir leid, es ist passiert. Und dann dürfen wir wieder aufstehen. Und Paulus sagt genau das Gleiche von sich selbst, wenn wir den Römerbrief lesen. Schlagen wir mal den Römerbrief kurz auf, für eine kurze Stelle. In Römer Kapitel 7. Römer Kapitel 7, die Verse 15 bis 20. Da sagt nämlich Paulus, denn was ich vollbringe, billige ich nicht. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Jetzt aber vollbringe ich nicht mehr dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Gutes gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Paulus sagt es ja ganz genau, das, was ich nicht will, das tue ich. Und wenn wir uns die Werke des Fleisches anschauen gleich, dann werden wir feststellen, dass die Menschen, die in der Welt sind, dass die diese Dinge tun wollen. Die Menschen streben sogar danach, diese Dinge zu tun, von denen wir lesen. Sie wollen sie, aber Paulus sagt, wenn wir im Fleisch wandeln, wenn wir im Geist wandeln, dann werden wir diese Dinge nicht mehr tun wollen. Paulus selber sagt, ich will sie gar nicht tun. Und das ist der Unterschied zwischen dem, wenn wir solche Dinge tun und wenn andere diese Dinge tun, weil die sagen, die wollen diese Dinge tun, die streben danach, sie prahlen vielleicht sogar damit, dass sie diese Dinge tun. Das Erste ist also, was er sagt, wenn wir im Geist leben, dann werden wir die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Dann werden wir diese Dinge nicht tun wollen. Dann werden wir nicht darin leben wollen. Und das Zweite ist, das steht in Vers 18, da steht, wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Und der Vers ergänzt eigentlich den ersten. Ne? Jesus Christus ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben und er hat das Gesetz erfüllt und wir dürfen aus seiner Gnade leben. Und wenn wir feststellen, dass wir Werke des Fleisches trotzdem noch tun, dann dürfen wir genau wissen, für diese Dinge ist Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben. Das, was wir lesen, das zeigt uns eigentlich, dass wir Sünder sind. Und er sagt aber, unter dem Gesetz, unter dem sind wir nicht mehr, sondern wir dürfen aus der Gnade Gottes leben. Auch wenn wir hinfallen, dürfen wir wieder aufstehen. Das steht in Sprüche 24, steht es. Da heißt es, denn der Gerechte fällt 7-mal und steht wieder auf. Aber die Gottlosen stürzen nieder im Unglück. Wir dürfen uns wirklich bewusst machen, wenn wir im Geist leben, wenn wir den Geist Gottes haben und wirklich so leben möchten, wie er will, wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, das kann uns nichts mehr anhaben. Trotzdem tun wir diese Dinge noch, aber dann dürfen wir uns klar machen, hey, Jesus ist für meine Sünden am Kreuz gestorben und wir dürfen umkehren und ja, wieder zu ihm zurückkehren und Buße tun. Und das ist wichtig, wenn wir jetzt halt einfach weiterlesen in unserem Text. Das müssen wir bedenken und dann können wir auch hier schauen, was Paulus uns sagen möchte. Lesen wir mal den Anfang vom Vers 19. Da heißt es, offenbar sind aber die Werke des Fleisches. Offenbar steht da, wisst ihr? Die Werke des Fleisches und auch die Frucht des Geistes, die sind klar, man kann beide Seiten erkennen. Wenn man nach dem Fleisch wandelt, wenn man sagt, man möchte nichts von Gott wissen, dann will man die Dinge, die Gott will, will man nicht tun, sondern man tut die Dinge, die man selber tun will. Und das sind diese. Und ich dachte, wir schauen uns jetzt einfach mal an, was Paulus hier erwähnt, was Paulus hier aufzählt, was genau die Werke des Fleisches sind. Und zwar sagt er da, das sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Also es sind nicht alle Dinge, die er aufzählt, aber er hat die ausgewählt. Und wenn wir uns jetzt ganz genau anschauen, dann werden wir eine Sache feststellen, nämlich dass diese Dinge im Kern alle gut von Gott geschaffen worden sind. In ihrem ursprünglichen Zustand, wie sie sind, waren sie alle mal gut. Ich zeige euch gleich, was wir meinen. Schauen wir uns mal die Werke des Fleisches an. Paulus fängt an mit Ehebruch, Unzucht, Unreinheit und Zügellosigkeit. Ich denke, wir alle wissen, dass Sexualität von Gott geschaffen ist. Und dass sie in dem Rahmen, in dem er dafür vorgesehen hat, nämlich die Ehe, dass es gut ist. Aber was macht der Mensch? Der Mensch nimmt das von Gott gut Geschaffene und verdreht es. Er sagt, ich möchte nicht das tun, was Gott will, sondern ich möchte das tun, was ich möchte. Und so wird aus dem Guten, was Gott geschaffen hat, etwas Schlechtes. Die Menschen sagen dann, ja, warum soll ich warten bis zur Ehe? Ich will jetzt diese Frau haben. Und das, was von Gott geschaffen ist, wird verdreht. Und wenn sie dann irgendwann mal verheiratet sind und sie kommen in eine Krise, dann sagt der Mensch nicht, ich werde um diese Ehe kämpfen, sondern sagt er, ja, ich lasse sie fallen, die Frau, wie eine heiße Kartoffel. Sie brennt und es ist nicht mehr gut und es tut unserer Ehe nicht mehr gut, also gehe ich. Und wir sehen, Gott hat etwas Gutes geschaffen und der Mensch nimmt das Gute und der Mensch verdreht es zum Schlechten, weil er nicht das tun möchte, was Gott will. Paulus spricht vom Götzendienst und der Zauberei. Im Prediger 3, Vers 11 steht, dass Gott uns die Ewigkeit ins Herz gelegt hat. Der Wunsch nach dem ewigen Leben, der ist von Gott. Der Wunsch danach, dass hier das, was wir auf der Erde sehen, dass das nicht alles ist, es ist von Gott. Und der hat es gemacht, damit Menschen anfangen, nach ihm zu suchen, damit sie anfangen, nach ihm zu fragen, weil ein Loch in ihrem Herzen ist, weil etwas fehlt. Aber das wollen die Menschen nicht. Sie fragen nicht nach Gott, sie fragen nicht nach dem, der alles geschaffen hat, sondern sie schauen sich die Dinge an, die Gott geschaffen hat und fangen zum Beispiel an, die anzubeten. Wir sehen das in den Kulturen, die jetzt im Dschungel leben, sage ich jetzt einmal. Statt nach Gott zu fragen, nach dem Schöpfer, fangen sie an, die Sonne anzubeten oder den Mond oder sonst irgendwelche Sachen. Paulus sagt das im Römerbrief, in Römer 1, Vers 22 und 23. Da sagt er, da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Die Menschen schaffen also Gott ab für sich und beten das an, was Gott geschaffen hat. Oder sie erfinden sich Götter. Sie gehen her und sagen, ja, ein Gott, den ich gar nicht mal sehe, was will ich damit? Nein, sondern bauen sie sich Götter und bauen sich nicht nur ein, sondern bauen sie einen Gott dafür und dann bauen sie einen Gott dafür und dann machen sie sich einen Gott dafür. Einfach weil weil sie nicht das tun wollen, was Gott gefällt. Auch Götzendienst und Zauberei, sehen wir also, sind im Kern eigentlich gut von Gott geschaffen, das Verlangen nach ewigem Leben. Aber der Mensch, der nimmt es und schafft sich selber damit eigene Götter und dient den Göttern und bewirkt Zauberei. Oder wir schaffen Gott ganz ab, wir sagen, nein, ich will gar nichts mehr mit Gott zu tun haben. Gibt's auch. Wir müssen eigentlich nur die Augen aufmachen und wir sehen das in der Welt, sehen das bei uns in der Arbeit, sehen das ja überall, wo wir eigentlich hinschauen. Paulus erwähnt auch noch Parteiungen, Zwietracht und Streit. Gott hat jeden Menschen unterschiedlich geschaffen. Es gibt keine zwei Menschen, die sich wirklich ganz genau aufs Haar gleichen. Und der Unterschied, der ist gewollt, der ist von Gott gewollt. Wenn jetzt halt überall lauter Joes rumlaufen würden, das wäre ja doof. Das wäre ja dämlich. Nein, es läuft ein Joe rum, es läuft ein Gunnar rum, es läuft irgendwo ein Jakob rum. Und jeder ist einzigartig und jeder ist so, wie Gott es möchte. Und jeder ist anders. Und es ist gut so. Wir sehen das an dem Bild von dem Leib und den vielen Gliedern. Jeder hat eine andere Aufgabe, weil jeder irgendwo anders eine Stärke hat. Und es ist gut geschaffen. Aber der Mensch, der sieht die Unterschiede und fängt an, sich in Lager aufzuteilen. Es entstehen Parteiungen, es entsteht Streit, weil man nicht einer Meinung ist. Und der Mensch, der nimmt das vom gut Geschaffenen, nimmt die Unterschiede, die eigentlich einander ergänzen sollen, und fängt an zu streiten. Und fängt an, Lager zu bilden und Krieg zu führen gegeneinander und was weiß ich nicht alles. Das von Gott Geschaffene nimmt der Mensch und verdreht es. Und dreht es zum Schlechten. Ich denke, das sieht jeder, wenn er die Augen aufmacht. Man muss einfach nur in die Welt schauen und man sieht Parteiungen, man sieht, wie Menschen einfach, weil sie unterschiedlich sind, sich bekriegen, sich ja, streiten. Genau. Paulus erwähnt hier noch mehr. Paulus erwähnt Neid, Eifersucht, Zorn, Feindschaft. Auch das, ob man sich glauben kann, ist im Ursprung gut. Gott hat Gefühle erschaffen. Gott hat Gefühle erschaffen. Wir können lieben. Und Menschen allerdings, wenn sie nicht nach Gott fragen, es kommen andere Gefühle auf. Es wird verdreht. Sicher spielt auch der Teufel da eine Rolle. Aber wir Menschen, den meisten Menschen gefallen Gefühle, solche Gefühle. Sie ziehen dann vor Gericht oder sie kämpfen gegeneinander und Gefühle, die von Gott geschaffen hat, nimmt der Mensch und verdreht sie wieder. Oder Mord, sagt Paulus. Jetzt wird man sich natürlich fragen, wie kann irgendein Mensch Mord gutheißen? Es gibt ja Gesetze dagegen. Aber, naja, was ist, wenn ich in den Krieg ziehe? Wenn die Menschen in den Krieg ziehen, sich gegenseitig töten und dann kommt der Soldat von dem Vietnamkrieg oder was weiß ich wo nach Hause und wird als Held gefeiert, weil er Menschen umgebracht hat. Oder wenn eine Frau ungewollt schwanger wird und dann kommen von überall kommen Seiten, ach komm, du bist doch noch so jung, du musst an deine Zukunft denken, das Kind wird dir alles verderben und dann bringen sie das Kind um, im Mutterleib noch. Das wird von der Welt gut geheißen. Es geschehen Morde, die sagt die Welt, das ist gut. So ein Mord ist gut und so ein Mord ist schlecht, aber es ist beides Mord, sagt die Bibel. Mord ist Mord. Und Mord ist etwas, ja, wenn Menschen nicht nach Gott fragen. Wenn wir weiterschauen, Trunkenheit, wieder etwas von Gott gut Geschaffenes. Alkohol kann ein Genussmittel sein. Wir sehen in der Bibel, kommt Wein vor. Wein wird oft mit Freude verbunden in der Bibel. Aber der Mensch, der sagt nicht, ja, ich will das jetzt so genießen, wie Gott möchte, sondern der Mensch, der übertreibt es. Wenn wir die Jugend schauen heutzutage, sie gehen jeden Samstag und saufen sich die Birne voll und dann entstehen wieder andere Sachen, die daraus resultieren. Und man nimmt wieder etwas von Gott gut Geschaffenes und verdreht es. Das Letzte, was wir lesen, ist Gelage. Luther übersetzt es hier ziemlich schön, finde ich. Ich habe so Gelage ist in der Schlachter. Luther übersetzt mit Fressen. Und mein Essen ist etwas Gutes von Gott geschaffen. Wir müssen essen, um zu überleben. Aber wie oft passiert das, dass wir sagen, boah, ich bin eigentlich satt. Komm, ich esse noch auf Bauch weiter. Ist es vielleicht eine Kleinigkeit? Oder im alten Rom haben sich die Leute dann den Finger in den Hals gesteckt, um das Essen dann wieder hochzuwürgen, damit sie weiter essen können, weil das Essen einfach so Spaß gemacht hat. Wann fängt Fressen an? Mein Essen müssen wir. Aber der Mensch nimmt das Gute von Gott Geschaffene, das Essen, was uns Gott gegeben hat, und fängt an, zügellos reinzustopfen und zu fressen. Und es wird etwas, das Gott nicht gefällig ist. Wir sehen also, wenn wir uns diese Dinge anschauen, Gott schafft etwas Gutes und der Mensch nimmt das Gute von Gott Geschaffene und verdreht es und dreht es sich so hin, wie er es gerne möchte. Und wenn wir im Vers 21 lesen, da sagt er, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Wenn wir in die Welt schauen, dann sehen wir, dass die Welt diese Dinge gut heißt. Die Werke des Fleisches, damit prahlen die Menschen, die sind gut, aber Gott sagt, nein, wenn ihr so lebt, wenn ihr danach lebt, dann werdet ihr das Reich Gottes nicht erben, dann werdet ihr es nicht sehen. Und wir dürfen das jetzt nicht verwechseln, das, was wir hier sehen, das sind keine Verhaltensregeln, die uns sagen, ja, so musst du leben. Das, was wir hier sehen, das sind Werke, woran wir erkennen, das ist jemand, wenn er das gerne tut, das ist einfach ein Zeichen, er gehört nicht zu Gott. Er ist verloren. Wir tun auch solche Werke. Ich weiß nicht, mir passiert das ganz, ganz oft. Wenn ich in der Arbeit bin und da ist schon wieder dieser eine Kerl, der wieder hoch und lässig daherkommt und wenn ich ihn um etwas bitte, dann, weil ich etwas nicht mehr genau weiß, zeig mir das mal, habe ich noch nie gehabt, den Fehler. Dann kommt der her, prahlerisch, ja, was hast du eigentlich? Das ist doch eigentlich ganz einfach. Und dann wird er stolz, hochmütig und dann gibt er an und dann prahlt er rum mit dem, was er kann. Und dann kommt Zorn in einem hoch. Denkt man mir also ganz ehrlich, wenn ich jetzt nicht wirklich nicht so leben möchte wie Christus, ich würde dich verprügeln, ich würde dich niederschlagen, wenn ich das könnte, wenn er nicht stärker ist wie ich. Aber oftmals kommt es dann in unserem Herzen, das kommt hoch. Und ja, es erschreckt einen, wie schnell man diese Dinge auf dieser Liste tut. Und dann steht da, der diese Dinge tut, der wird das Reich Gottes nicht erben. Weil eben diese Menschen unter dem Gesetz sind. Aber wir haben gelesen, wir sind nicht unter dem Gesetz. Und wenn wir im Geist leben, dann wollen wir diese Dinge eigentlich nicht tun. Das merke ich auch bei mir. Ich merke dann, in einem Moment denke ich mir, ich will ihn verprügeln. Und im nächsten Moment denke ich, tut mir leid. Das ist falsch. Ich soll meine Feinde nicht hassen, sondern ich soll meine Feinde lieben, sagt Jesus. Und dann bitte ich ihn um Vergebung. Und dann kehre ich um und sage, das ist nicht gut. Und dann begegne ich ihm mit Liebe und bedanke mich einfach bei ihm. Das ist der Unterschied. Und Paulus hat hier noch eine zweite Liste. Und diese Liste, wenn wir das anschauen, das ist genau das Gegenteil von der ersten Liste. Es ist genau andersherum. Lesen wir ab Vers 22, er sagt, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Wenn man die zwei Listen vergleicht, ich finde, die zweite Liste ist viel schöner. Ist viel angenehmer, wenn man diese Dinge liest. Und wir haben gesehen, was herauskommt, wenn wir nicht nach Gott fragen, wenn wir Jesus nicht wollen, wenn wir ihn ablehnen. Und jetzt sehen wir, was dabei herauskommt, wenn wir die Werke des Fleisches ablehnen. Wenn wir bewusst sagen, ich möchte so leben, wie Jesus es will. Und wenn wir uns die Frucht des Geistes anschauen, dann werden wir feststellen, dass es genau das Gegenteil ist von den Werken des Fleisches. Das ist eine 180-Grad-Umdrehung. Aus der Feindschaft in unserem Leben wird plötzlich Liebe. Aus Zorn wird Freude. Aus Streit, Zwietracht, Parteiungen wird Friede. Zorn, Langmut. Aus Zorn wird Langmut. Aus Streit und Zorn wird Freundlichkeit. Es entsteht Güte. Aus dem Götzendienst und der Zauberei entsteht Treue. Manche, also drin steht, man kann Treue das Wort auch als Glaube übersetzen. Aus Neid, Mord wird Sanftmut. Aus Trunkenheit, Gelage, Ehebruch, Unzucht, Unreinheit und Zügellosigkeit wird Selbstbeherrschung. Wenn wir anfangen, die Dinge abzulehnen, die Welt tut, bewusst abzulehnen, weil wir sagen, ich bin ein Kind Gottes und ich möchte so leben, wie Gott es möchte, dann wird sich das automatisch wandeln. Klar, wir werden die Dinge immer noch tun, aber wir werden anfangen, sie zu hassen. Und aus den ganzen Dingen, die wir gelesen haben, werden wir Jesus ähnlicher werden. Ich finde das interessant, Paulus sagt nicht, das sind die Früchte des Geistes, Paulus sagt, das ist die Frucht des Geistes. Eine Frucht, und dann zählt er mehrere Sachen auf. Weil es ist einfach die Frucht, wir werden Jesus ähnlicher. Es ist die Frucht der Jesusähnlichkeit. Und wenn wir Jesus ähnlicher werden, dann werden genau diese Dinge, was wir lesen, die werden sichtbar in unserem Leben. Und wir werden danach anfangen, danach streben, diese Dinge zu tun, weil wir sagen, hey, ich möchte diese Dinge tun, die sind gut. Das Einzige, was wir machen müssen, ist einfach Jesus darum bitten. Jesus darum bitten, dass er uns verändert. Jesus darum bitten, dass er uns ähnlicher macht und das dann auch zu wollen. Und dann werden wir feststellen, wie wir anfangen, die Werke des Fleisches zu hassen. Und wie wir anfangen werden, die Frucht des Geistes danach zu streben und sie zu lieben. Lesen wir die letzten beiden Verse. Da steht, ab Vers 24, die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach leerem Ruhm streben, einander nicht herausfordern, noch einander beneiden. Und ich möchte an dieser Stelle möchte ich auf eine Sache hinweisen. Wer genau mitgelesen hat in dem ganzen Text, der wird nämlich etwas festgestellt haben, nämlich eine Sache fehlt und die fehlt ganz bewusst. Paulus sagt nicht, tut diese Dinge und dann werdet ihr das Reich Gottes nicht erben und tut diese Dinge, dann werdet ihr das Reich Gottes erben. Das sagt er nicht. Denn nur weil wir die Werke, also nur weil wir die Früchte des Geistes, sage ich mal, tun, heißt es nicht ganz automatisch, dass wir gerettet sind, sondern gerettet werden wir allein durch Gnade. Es gibt auch oft, wenn wir in die Welt schauen, Menschen, bei denen sind einige dieser Geistesfrucht sind ausgeprägt. Sie haben Liebe in sich, sie sind freundlich, sie sind gütig. Aber trotzdem heißt das nicht automatisch, sie sind gerettet, weil sonst würden wir aus Werken gerecht werden. Und das werden wir nicht, das steht in der Bibel. Wir werden allein aus Gnade gerecht. Das steht in Epheser, wenn wir das lesen, Epheser 2, Kapitel 2, Vers 8 und 9, da steht, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, und dann kommt es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Wenn es Verhaltenslisten wären, die sagen, tu das, dann kommst du in den Himmel, tu das, dann kommst du in die Hölle, dann könnten wir von uns selber theoretisch gerecht werden, wenn wir das tun, aber das können wir nicht, weil wir das nie einhalten können, sondern wir werden aus Gnade gerechtfertigt. Und wisst ihr, wenn wir Jesus dienen und wenn wir sagen, wir wollen im Geist leben, dann wird das in unserem Leben sichtbar werden. Wir tun oft Dinge aus dieser Liste. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Mein Gott hätte uns einfach das Fleischliche wegnehmen können. Als wir uns bekehrt haben, hätte er einfach sagen können, okay, ich werde jetzt einfach dafür sorgen, dass du nie wieder hinfällst. Dass du nie wieder diese Dinge tust. Das sündige Fleisch hätte er einfach wegnehmen können, aber er hat es nicht getan. Sondern er hat das sündige Fleisch, hat er uns belassen. Er hat es dagelassen. Werden wir nicht jedes Mal, wenn wir etwas aus der ersten Liste von den Werken des Fleisches, wenn wir etwas davon tun, daran erinnert, hey, ich kann von mir aus selber nichts? Hey, ich bin ein elendiger Sünder? Jedes Mal, wenn wir hinfallen und seine Hilfe brauchen, um wieder aufzustehen, dann werden wir daran erinnert. Wenn wir diese Dinge nicht mehr tun würden, wenn uns Jesus das einfach weggenommen hätte, dann würden wir das vielleicht vergessen. Aber so werden wir daran erinnert. Wir fallen hin, wir werden zornig und merken, oh Mann, ich bin immer noch hier. Ich bin immer noch ein Sünder in dieser Welt. Und ich bin immer noch von seiner Gnade abhängig. Und deswegen werden wir auch weiter fallen. Ich kann euch voraussagen, ich werde hinfallen. In der nächsten Woche werde ich hinfallen. Jeden Tag neu bin ich von seiner Gnade abhängig. Aber der Unterschied ist, dass ich will das nicht tun. Das ist genau wie Paulus das sagt. Wenn wir im Geist leben, dann wollen wir diese Dinge nicht tun. Dann streben wir nach dem Guten, dann streben wir danach so zu leben, wie Jesus es möchte. Und dann sind wir von seiner Gnade abhängig. Und ich möchte euch einfach ermutigen, einfach ermutigen, wenn ihr hinfallt, wir müssen nicht liegen bleiben, sondern denkt daran, hey, ich bin errettet, aus Gnade. Von mir aus kann ich eh nichts. Und wir dürfen wieder aufstehen und wir dürfen weitergehen. Und zwar oft. Gottes Geduld, die ist unglaublich und seine Gnade ist grenzenlos. Und wenn wir danach streben, im Geist zu leben, dann werden wir Jesus ähnlicher. Und die Frucht des Geistes, die wird in uns ausgeprägter werden. Ich möchte mal ganz kurz wiederholen, was wir gehört haben heute Morgen. Wir haben gehört, dass jeder Mensch entweder im Fleisch lebt oder im Geist. Beides geht nicht, denn das Fleisch und der Geist, die widerstreben einander, die kämpfen sozusagen gegeneinander. Wir können nicht beides. Und wir werden von Paulus aufgefordert, im Geist zu leben. Und wenn wir das tun, sagt er, werden wir erstens die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Und zweitens, sagt er, wir werden nicht in den wir werden nicht in den Werken des Fleisches leben. Und zweitens, sagt er, wir werden nicht unter dem Gesetz sein. Sondern wenn wir danach streben, Jesus ähnlicher zu werden, wenn wir seinen Geist annehmen, wenn wir das ewige Leben akzeptieren und einfach nur Danke sagen und es annehmen, dann werden wir nicht unter dem Gesetz sein, sondern unter der Gnade. Und wir haben gesehen, was die Werke des Fleisches sind. Und wir haben gesehen, dass die Menschen, die in dieser Welt leben, dass sie diese Dinge tun wollen, dass sie damit prahlen, dass sie diese Dinge tun. Wenn ich in der Arbeit zum Beispiel rede, ist mir noch eingefallen, ja, ich habe jetzt eine Freundin. Und, wie schaut's aus? Na, wir warten bis zur Ehe. Das ist Unverständnis. Wir sagen, kein Sex vor der Ehe. Unverständnis. Sagt, wieso machst du das? Ist doch sowas Schönes. Komm, ist doch egal. Und das sieht man, wenn man nur mit den Leuten über sowas redet, was für eine Einstellung die haben. Und wir freuen uns nicht daran. Wenn wir merken, hey, wir haben etwas getan, das gefällt Gott nicht, dann freuen wir uns nicht daran. Wir haben aber auch gesehen, was werden kann aus uns, wenn wir ja im Geist leben. Was für eine Frucht wir dann bringen können. Wie sie unser Leben verwandelt, von der einen Seite komplett zur anderen, zum genauen Gegenteil. Und ich möchte euch heute Morgen einfach dazu ermutigen, danach zu streben, genau diese Frucht zu bringen. Danach zu streben, Jesus ähnlicher zu werden, nach ihm zu fragen, hey, was möchtest du von mir, dass ich tue? Und wenn wir das tun, dann wird die Frucht des Geistes in unserem Leben sichtbar. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und ich möchte einfach mit den letzten zwei Versen, was hier drinstehen, möchte ich schließen und euch als Ermutigung auf den Weg geben. In die nächste Woche, wo es heißt, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach leerem Ruhm streben, einander nicht herausfordern, noch einander beneiden. Gottes Segen. Amen.